Kann man mich da hinten gut hören? Letzte Woche gab es eine Panne. Es gab zu viel holländisch-schweizerische Bescheidenheit. Jedermann hat sich beklagt darüber. So darum jetzt mal ein bisschen anders. Jetzt holländisch-US-amerikanische Überheblichkeit. Na ja, das auch wieder nicht. Nun, letzte Woche hat Herr Elsner Sie über die Frage, warum Albrecht von Haller feiern, unterrichtet. Und in Anschluss hat uns Herr Boschung aus Bern über Haller als Berner Patriot und seine Lebensstationen erzählt. Heute machen wir nun weiter mit einem Vortrag über Hallers sehr wesentliche Rolle in der Gründungsphase und den ersten Jahrzehnten der Georgia Augusta. Zu diesem Thema haben wir einen international profilierten Experten zur Geschichte des 18. Jahrhunderts gewinnen können, nämlich Herr Peter Hans Reil von der University of California in Los Angeles, wo er einen Lehrstuhl für Geschichte innehat. Professor Reils Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte des historischen Denkens oder Historiografie, die Geschichte des Bio- und Sozialwissenschaften in der Aufklärung und auch in der Romantik und die Rolle des hermetischen Denkens in Aufklärung und Romantik. Er hat ganz viel geschrieben. Ich kann natürlich nur einige Titel erwähnen von Monographien. Ich werde drei auswählen. Eine frühere aus den 1970er Jahren, The German Enlightenment and the Rise of Historicism. Dann Mitte 80er Jahren, Aufklärung und Geschichte, Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert. Und vor nicht allzu langer Zeit ein Klassiker zu der Aufklärung, Vitalizing Nature in the Enlightenment. Sie sehen schon von diesem Titel alleine, dass Herr Reil ist ein Freund der Aufklärung, aber nicht nur zu der Aufklärung im Allgemeinen. Ist auch Freund der Aufklärung, wie diese sich in und durch Göttingen entwickelt hat. Denn schon in seiner allerersten Monographie, seiner Doktorarbeit, hat er sich mit Göttingen beschäftigt. Diese Doktorarbeit beschäftigte sich mit The Rise of Historical Consciousness in Göttingen im 18. Jahrhundert. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte war Professor Reil immer wieder hier in Göttingen zum Besuch, insbesondere am Max-Planck-Institut für Geschichte, wo er mit der ehemaligen, nun fast legendären Direktor Rudolf Vierhaus eng verbunden war. Dass Herr Reil auch zu Haller und dessen Rolle in der Anfangsphase der Göttingen-Universitätsgeschichte Geistreiches zu sagen hat, ist wohl selbstverständlich und ich bitte ihn, zu das Thema Pflanzgatten der Aufklärung, Haller und die Gründung der Göttinger Universität, das Wort zu übernehmen. Herr Reil.
Vielen Dank, Herr Rübke. Es ist eine große Ehre, hier zu sein für mich, weil Göttingen teilweise meine zweite geistige Heimat ist. Ich habe lange Zeit im Max-Planck-Institut für Geschichte besucht, ich war Fellow da, ich liebte dieses Instituts. Die Bibliothek war ausgezeichnet, wunderschön groß und die Leute sind wunderschön da. Und natürlich, die Universität ist teilweise mein Forschungsgebiet. Aber ich möchte Ihnen auch um Verständnis bitten, wegen meiner amerikanischen Akzents. Ich hoffe, Sie werden mich verstehen können. Wenn nicht, bitte macht Signale oder sowas, um mich zu zeigen, dass ich total unverständlich bin. Die haben mich auch gesagt, ich soll sprechen wie Obama. Ich möchte gerne das tun. Ich bin aber leider nicht. Sie müssen Ryle, nicht Obama, heute hören. Also zur Sache dann. Die Gründung einer Universität ist keine einfache Sache. Noch schwieriger ist es, eine Universität zu gründen, die schnell Erfolg hat. Und nochmals, ein Stück schwerer ist es, eine Hochschule zu gründen, die sich in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens als die fortschrittlichste Konzeption in einer Nation, vielleicht sogar in einer ganzen Epoche, erweist. Und doch ist diesem 18. Jahrhundert in Göttingen gelungen. Eine Leistung, die bis heute in Staunen versetzt. Verblüffender noch ist, dass diese neue Institution in einer Stadt entstand, in der es nichts von der Infrastruktur gab, die eine Universität auch damals benötigte und die den Ansprüchen den Studenten genügte. Göttingen war damals noch dabei, sich von den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges zu erholen. Seine Häuser waren baufällig, seinen Einwohnern ging es wirtschaftlich schlecht und die Stadt konnte nicht einmal einen anständigen Gasthof vorweisen. Allein schon dies macht Göttingens Aufstieg umso erstaunlicher, denn wie Notke Hammerstein ausgeführt hat, die Anfangsschwierigkeiten bei der Errichtung der Universität, Zitat, hatten diese Entwicklung schließlich nicht voraussehen lassen. Ganz im Gegenteil schien eine weitere, enge, landmannschaftlich beschränkte Kleinuniversität hier zu entstehen. Ende Zitat. Hammerstein gehört damit jedoch zur kleinen Zahl derer, die über Gründung und Aufstieg der Universität geschrieben haben. Zumeist werden die Gründungsschwierigkeiten zwar erwähnt, aber die Erfolgsgeschichte, die man erzählen wollte, verweilte nicht lange bei diesen Hindernissen. Der Aufstieg der Universität ist bisweilen verglichen worden mit dem Wachsen eines gut geplanten, angelegten und gepflegten Pflanzgarten der Gelehrsamkeit. Eine Wendung, mit der die geistigen Väter der Universität auf ihre Hoffnungen und Zielen für die neu geschaffene Hochschule verwiesen. Als Verantwortlicher für das Anlegen und die Pflege dieses Gartens gilt allgemein Gerlach Adolf von Münchhausen, Kammerpräsident des Ministeriums von Hannover und erster Kurator der Universität. Zweifellos war Münchhausen die treibende Kraft bei der Gründung und dem Aufbau. Er war es, der die grundsätzliche Richtung für die Entwicklung festlegte, die Professoren auswählte und die finanzielle Ausstattung sicherstellte, sodass sie ihren Zweck erfüllen konnte. Mit den führenden Gelehrten der neuen Hochschule stand er in häufigem Briefkontakt und suchte ihren Rat für Verbesserungen. Münchhausen war es, der an seiner Universität die akademische Freiheit einführte und dafür erfolgreich das Recht der theologischen Fakultät beschnitt, die Lehrinhalte festzulegen. Er bestand auf die Gewährung religiöser Toleranz, teilweise in der Hoffnung, dadurch reiche Adlige und Bürgerliche aus ganz Deutschland und Europa nach Göttingen zu ziehen. Münchhausens Wunsch, die höheren Stände anzusprechen, zeigt sich auch in seinem Bemühen, die Universität mit allem auszustatten, was für die Ausbildung und Freizeitbeschäftigung eines jungen Edelmannes erforderlich war. Zum Beispiel mit einer erstklassigen Reithalle mit Reitlehre, einer Fechthalle mit Fechtlehren, erfahrene Tanzlehren und Lehren in den modernen Sprachen. Es gelang Münchhausen auch, einen niederländischen Buchdrucker, Vandenhoek, zur Eröffnung eines Verlagshauses in Göttingen zu bewegen, und er unterstützte die Einrichtung einer Universitätsapotheke und sorgte auch dafür, dass sich ein Weinhändler in Göttingen niederließ, die Bremer Weinhandlung. Das Wichtigste aber war sein energischer Einsatz für den Aufbau der Universitätsbibliothek, die im Laufe des 18. Jahrhunderts die wichtigste Hochschulbibliothek in Europa wurde. Eine Einrichtung, die von vielen als Ursache für Göttingens Ruhm betrachtet wurde. Bei allem, was er tat, erwies sich Münchhausen als überragender Wissenschaftsmanager, der sich ganz dem Ziel verschrieben hatte, diesen Pflanzgarten zu einer von Deutschlands führenden Universitäten zu machen und somit zu einer Einrichtung, die ihres nominellen Rektors, des Königs von England und Kurfürsten von Hannover würdig war. Aber trotz aller persönlichen Leistungen Münchhausens, die er von Hannover aus und mittels einer umfangreichen Korrespondenz bewirkte, bleibt die Frage: Sind Sie eine ausreichende Erklärung für Göttingens Aufstieg? Es scheint mir überlegenswert, ob nicht eine vollständigere Erklärung für Göttingens Weg zu dieser Vorrangstellung mehr umfassen muss als eine Auflistung von Münchhausens Verdiensten, so entscheidend diese auch zweifellos gewesen sind. Eine Möglichkeit, diese Frage zu klären, ist ein Blick in den Bericht von Friedrich Gedeker, der vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. 1789 auf eine Erkundigungsreise an deutsche Universitäten gesandt worden war, um nach Möglichkeiten zur Verbesserung des preußischen Hochschulwesens Ausschau zu halten. Gedeker war sich des Ansehens und der herausragenden Stellung Göttingens wohl bewusst. Er zollte die Bibliothek außerordentlichen Respekt und ebenso den anderen hervorragenden Universitätseinrichtungen, die Göttingen vorweisen konnte. Den größten Eindruck machte auf ihn jedoch der einzigartige Chorgeist der Göttinger Professoren. Hören wir einen Abschnitt aus seinem Bericht. Zitat: Nirgends fand ich bei den Professoren so viel Vorliebe für ihre Universität als hier. Sie scheinen es als eine ausgemachte Sache vorauszusetzen, dass ihre Universität die erste und vorzüglichste unter allen in Deutschland sei. Man kann sich freilich öfters kaum des Lächelns enthalten, wenn man manche göttingische Gelehrte aus einem solchen enthusiastischen Ton sprechen hört, als sei außer den Ringmauern von Göttingen kein Licht und keine Gelehrsamkeit zu finden. Indessen hat diese Universität stolz hier seine sehr guten Wirkungen. Er bewirkt einen gewissen Esprit de Corps, den ich nirgends in dem Maße und in der Art fand. Jeder Professor sieht nicht nur die Ehre der Universität als seine eigene, sondern auch umgekehrt seine eigene und seine Kollegen Ehre als die Ehre der Universität an. Ende Zitat. Er schloss seine Analyse mit dem Wunsch: Es wäre, dünkt mich in der Tat, zu wünschen, dass dieser Esprit de Corps, der die göttingischen Professoren beseelt und ihnen die Ehre der Universität zum Brennpunkt aller ihrer Wünsche und Bestrebungen macht, auch auf unseren preußischen Universitäten herrschen sein mögte. Gedeker beschreibt eine Gesinnung, die auch viele seiner Zeitgenossen bemerkten, nämlich, dass der eigentliche Unterschied zwischen Göttingen und seinen Schwesteruniversitäten die gemeinsamen Überzeugungen und Ziele waren. Durch diese fühlten sich die Gelehrten in ihrem Streben verbunden, über alle bisweilen starken persönlichen Sympathien und Antipathien hinweg, die es damals ebenso gab wie heute. Wenn Münchhausen auch gehofft hatte, dass ein solcher Chorgeist entstehen würde, so war dies doch nichts, worauf er von fernen Hannover aus hätte Einfluss nehmen können. Dies sah schon Lorenz von Mosheim so, einer von Münchhausens engsten frühen Ratgebern, der später der erste Kanzler der Georger Auguste wurde. 1736 bemerkte er in einem Schreiben über Universitätsangelegenheit, Zitat: Deutsch und redlich die Wahrheit gesprochen, ich glaube, dass alle Bemühungen, ungeachtet der Sache, auf Flickerei hinauslaufen werde. Ich wollte, dass der große Mann, der das Werk treibet, seinen unermüdlichen Eifer und ungemeine Begierde, den Wissenschaften aufzuhelfen, in einem besseren Boden anwenden könne. Bald glaube ich, dass man das Werk angefangen, ohne vorher einen rechten Entwurf zu machen. Dieser Fehler soll jetzt verbessert werden. Allein der Ratgeber sind zu viele. Was der eine baut, das verdirbt der andere. Ende Zitat. Was 1736 offenbar fehlte, war jemand vor Ort in Göttingen, der Münchhausens Hoffnungen in eine konkrete Form umsetzen konnte. Jemand, dem er vertrauen konnte und der über eine starke und machtvolle Vision davon verfügte, welche Art von Wissenschaft Göttingen brauchte und wie diese zustande gebracht werden konnte. Ich behaupte nun, dass Albrecht von Haller genau dieser Mann war, und dass sein Beitrag, Göttingen zu dem zu machen, was es wurde, genauso wichtig war wie der Münchhausens. Haller war erst 28, als er 1736 zum Professor für Medizin und Botanik berufen wurde. Aber er war bereits zu diesem Zeitpunkt ein Mann von außerordentlichen Fähigkeiten und tiefer Gelehrsamkeit, die weit über seine eigentlichen Fachgebiete hinausgingen. Er war weit gereist und verfügte über ein ausgedehntes internationales Netz von Korrespondenzbeziehungen, das er immer weiter ausbaute und das eines der eindrucksvollsten in der gesamten damaligen europäischen Gelehrtenrepublik wurde. Noch wichtiger aber war, dass er ein zupackendes und wohlformuliertes wissenschaftliches Programm mitbrachte. Zusammen mit seiner Hingabe, seinem Enthusiasmus, seiner enormen Arbeitskraft und seinem großen Ruhm sicherte ihm die schnell Münchhausens Vertrauen. Das wiederum ermöglichte Haller, die Universität, nach seinen eigenen Vorstellungen wie auch nach Münchhausens Wünschen zu formen. Die Früchte dieser Zusammenarbeit wurde erst Mitte der 1740er Jahre wirklich sichtbar, als die Universität einen rasanten Aufschwung ihrer Bedeutung erlebte. Dies ist erkennbar am Eintreffen einer Gruppe extrem begabter, ehrgeiziger neuen Professoren, von denen die meisten am Anfang ihrer Karriere standen. Hierzu gehörten Gelehrte wie Johann David Michaelis, Johann Stephan Pütter, Gottfried Achenwall, Tobias Mayer und Abraham Gottlob Kästner. Haller hatte nicht nur wesentlichen Anteil an ihrer Berufung, weil er selbst damals bereits beträchtlichen wissenschaftlichen Ruhm genoss. Einen noch größeren Anteil hatte er an der Entwicklung und Planung ihrer frühen wissenschaftlichen Projekte und Überlegungen. Denn er suchte den Kontakt zu ihnen und zog sie in seinem Freundes-, Bekannten- und Korrespondentenkreis. Michaelis und Pütte bezeugten Halles Unterstützung und Einfluss in ihre vieler Jahre später entstandenen Memoiren. Für Michaelis wurden die persönlichen Schwierigkeiten in seinem ersten Göttingen-Jahre überstrahlt von seiner Bekanntschaft mit Haller. Zitat: Die ersten Jahre meines Aufenthalts waren mir nicht angenehm. Doch bekam ich bald einen sehr warmen Freund, den ich gar nicht suchte, der hingegen wirklich mich suchte und nachher einen großen, mir vorteilhaften Einfluss in das Schicksal meines Lebens gehabt hat, den seligen Haller. Wirklich, ich weiß mich nicht eines so warmen und beständigen Freundes aus meinem Leben nicht zu erinnern. Sonderbar ist mir diese ungesuchte Freundschaft immer vorgekommen. Er war damals ein angesehener, sehr wichtiger Mann und ich ein Anfänger. Ende Zitat. In vergleichbarem Ton beschreibt Pütte, wie er, Achenwall und der Hallerkreis viele Stunden ihrer Freizeit mit der Erörterung wissenschaftlicher Fragen verbrachten. Zitat: In den Häusern, wo wir den meisten Umgang hatten, trafen wir oft zusammen. In Sonderheit war das häufig im Hallerischen Hause. Die überaus große Belesenheit, die Haller außer seinem medizinischen Fache auch im historischen Werken und Reisebeschreibungen hatte, fast in welcher Sprache sie auch geschrieben sein mochten, machte Halles Umgang vorzüglich Achenwallen ungemein lehrreich. Diese beiden Berichte enthalten zentrale Anhaltspunkte für das Verständnis von Halles Einfluss bei der Entstehung von Göttingens einzigartigem Esprit de Corps. Erstens war das ein Wunsch nach dem Aufbau eines Netzwerks enger Verbündeter mit ähnlichen Ansichten. Es war ein Netz, das stetig wuchs Und das, wie sich der Zeit erwies, Haller nicht nur zur Förderung der Karrieren der Beteiligten nutzen konnte, sondern auch zur Umsetzung seiner eigenen wissenschaftlichen Pläne. Das Netzwerk blieb bestehen, trotz wachsender Spannungen zwischen seinen Mitgliedern, denn alle blieben in engem Austausch mit Haller. Und sie blieben für den Rest ihres akademischen Lebens in Göttingen und prägten oder beeinflussten dort nachfolgende Generationen, darunter so bekannte Professoren und Studenten wie Johann Christoph Gadra, Christian Gottlob Heiner, August Ludwig Schlörze, Georg Christoph Lichtenberg, Johann Friedrich Blumenbach, Arnold Heeren und Alexander und Wilhelm von Humboldt. Das zweite Baustein zum Verständnis von Hallers Einfluss betrifft die Wissensgebiete, die Haller bei seinen Diskussionen mit diesen jungen Kollegen für die entscheidendsten hielt. Medizin, Geschichte, Reisebeschreibungen, alles auf der Grundlage seiner weit gespannten Kenntnis der Berichte und Bücher, die die Gelehrtenrepublik damals hervorbrachte. Ich möchte mich auch heute auf diesen zweiten Baustein konzentrieren, denn er dient als Schlüssel zum Verständnis des umfassenderen Forschungsprogramms, das Haller in Göttingen aufblühen lassen wollte. Es schuf das konzeptionelle und methodische Fundament, auf dem Göttingens intellektuelle Leistung beruhen sollte. In einem Großteil der wissenschaftsgeschichtlichen Literatur über Haller wurde er als hin- und hergerissen zwischen gegensätzlichen Positionen dargestellt. Nichts entspricht weniger der Wahrheit. Haller hat eine klare Vorstellung davon, was Wissenschaft leisten und wie sie organisiert sein sollte. Er entwickelte diese Vorstellung schon als Student in Leiden, wo er bei dem großen Naturphilosophen Hermann Boerhaave studierte und außerdem von Newton und ganz allgemein von der englischen Naturphilosophie seiner Zeit beeinflusst wurde. Deshalb hatte die Vorstellung von Wissenschaft, die Haller nach Göttingen mitbrachte und nach dort verpflanzen wollte, wenig mit den damaligen Hauptströmungen der Universitätsbetriebes in Deutschland zu tun. Insbesondere nicht mit der metaphysischen Tradition um Christian Wolff, die in Deutschland immer noch höchst populär war. Haller hatte, wie viele der führenden englischen und französischen Intellektuellen Mitte des 18. Jahrhunderts, ein tiefes Misstrauen gegenüber spekulativen Denken entwickelt. Diese Kritik schwoll um die Jahrhundertmitte zu einer Welle des Skeptizismus an, die sich gegen das Systemdenken richtete. Das heißt, gegen die Dominanz des abstrakten Denkens. Diese skeptische Haltung wurde am radikalsten vertreten von David Hume, aber in unterschiedlichem Ausmaß von vielen anderen geteilt. Sie ebnete in der Jahrhundertmitte den Weg für einen neuen Ansatz zur Konstruktion von Wissenschaft. Auch wenn Haller kein Skeptizist wurde, war er sich mit ihnen dennoch einig in der Ablehnung der großen metaphysischen Systeme. Über Wolffs System schrieb er, Zitat, man sieht sogar in seiner Sekte vermessene Geister entstehen, die sich alles zweifelt schämen und die sich nach und nach eben die Herrschaft über die Wissenschaften anmaßen, die Bacon und Gassendi die Schule entrissen haben. Ende Zitat. Halles Berufung auf Bacon als denjenigen, der die scholastische Finsternis vertrieben habe, führte Kommentatoren oft zu der Einschätzung, dass Haller ein Empiriker war, ohne dass sie definiert hätten, was das damals bedeutete. Tatsächlich war Haller ein Empiriker, aber einer von besonderer Art. Zwei Merkmale waren für ihn kennzeichnend. Das erste war die Betonung der Einheit der Natur und der Gleichartigkeit allen wissenschaftlichen Forschens. Medizin, Geschichte, verstanden im weitesten Sinne unter Einschluss dessen, was wir heute als Anthropologie, Soziologie und Politikwissenschaft bezeichnet wird, und Reisebeschreibungen, einschließlich dessen, was wir heute Kulturgeographie und Ethnographie nennen würden, waren in diesem Sinne all von denselben Imperativen beseelt und waren mit analogen Fragestellungen und Methoden zu betreiben. Das zweite spezifische Merkmal seines Empirismus teilte Haller mit den zeitgenössischen skeptizistischen Kritikern des Rationalismus. Es war der Glaube, dass die Macht des Verstandes begrenzt sei, dass Menschen bestenfalls nur einen flüchtigen Blick auf die Wirklichkeit erhaschen können und dass dies nur mittels der Sinne möglich sei, und zwar durch sorgfältig geplante und wiederholte Experimente mit dem Ziel, laut Haller, die verborgenen Venen der Wahrheit zu erforschen. Es war dieses Forschungsprogramms, eine Verknüpfung der Idee von der Einheit der Natur mit der Forderung nach der Verwendung von Experimenten oder kritischer Analyse zur Aufdeckung der Geheimnisse der Natur, das Bacon so anziehend für Haller machte. Bacon hatte das große Projekt der Revision der Wissenschaften formuliert, das die physischen Wissenschaften mit den sogenannten moralischen Wissenschaften verknüpfte. Bacon war es gewesen, der eine große Erneuerung zustande bringen wollte, bei der Forschende die konkrete Realität aktiv untersuchenden Geist eine Tür zum Wissen öffnen würde, die lange von den Schulgelehrten verschlossen gehalten worden war und die von den Metaphysikern wieder zugeschlagen zu werden drohte. In Halles Urteil überblickt Bacon alle die Wissenschaften, Zitat, und die Mittel, sie zu verstehen, wie ein Wesen von einem höheren Orden und wie noch niemand sie angesehen hatte. Ende Zitat. Bacons Projekt, so verkündete Haller, musste laut Haller die Lust zu den Erfahrungen wecken. Haller betonte besonders die aktiv forschende, fanatische Seite dieses Vorhabens und beschrieb sie so: Kein Projekt kann geraten, wenn man die Leidenschaften der Menschen nicht aufbringt und sie fanatisch zu machen weiß. Ende Zitat. Fanatisches Experimentieren war demnach für Haller der einzige Weg, auf dem der Mensch die Geheimnisse der Natur lüften konnte. Kein blinder Fanatismus jedoch, sondern einer, der durch Hypothesen geleitet wurde, also durch schöpferische Bemühungen, einen Sinn in Naturphänomenen oder menschlichen Angelegenheiten zu entdecken. Ein Fanatismus jedoch auch, der die Gefahr vermied, Weltgemälde zu entwerfen, welche die gesamte Wirklichkeit zu erklären beanspruchten. Trotz aller Vorbehalte gegen die Irrwege des abstrakten Verstandes glaubte Haller dennoch, dass der menschliche Geist angetrieben werden von dem Bedürfnis, die Welt um uns herum zu verstehen und dadurch, nach Hallers Meinung, die Majestät Gottes zu enthüllen und zu feiern. Hypothesen hatten in der Tat einen Nutzen und sogar einen ganz entscheidenden. Zitat, sie sind zwar noch die Wahrheit nicht, aber sie führen dazu. Sie sind der Leitfaden, der zum Neuen und Wahren führet. Und es fällt mir kein Erfinder ein, der sich desselben nicht bedient hätte. Ende Zitat. Aber für Haller haben Hypothesen eben nur eine heuristische Funktion. Sie sind, laut Haller, ein Gerüster, sich zur Wahrheit zu nähern, sie dürfen nicht bleiben. Die positive Bewertung hypothetischen Denkens in Verbindung mit seiner intensiven Hingabe an das Experimentieren oder das Zergliedern des Beweisstücke sind Kennzeichen für die Einzigartigkeit von Halles Wissenschaftsauffassung. Ausformuliert hat er sie in seiner Einleitung zum ersten Band der kästnerischen Übersetzung von Buffons Histoire naturelle. Haller nahm einige der Themen aus Buffons Analyse des wissenschaftlichen Forschungsprozesses auf. Buffon hatte sowohl spekulatives Denken als auch naiven Empirismus kritisiert und erklärt, dass natürliche Beweise, die auf mathematischen Modellen berührten, falsch seien und gedankenloses Faktensammeln nutzlos. Buffon trat für eine Methode ein, die eine kenntnisreiche Erforschung des Speziellen mit einem allgemeinen Ahnung des großen Ganzen verband. In Kästners Übersetzung lasst sich Buffons Beschreibung davon so, Zitat. Man kann sagen, dass die Liebe zur Erlernung der Naturwissenschaften zwei solche Tugenden im Verstande voraussetzt, die einander entgegenzustehen scheinen. Nämlich die große Einsicht eines feurigen Geistes, der alles in einem Augenblick zusammenfasset, und die kleine Aufmerksamkeit einer natürlichen Arbeitsamkeit, die sich nur auf ein einzelnes Stück leget. Ende Zitat. Haller ging auf diesen Gedanken näher ein und stellte ihn ins Zentrum seiner Ausführungen. Für Haller waren Hypothesen ein Analogon zu Buffons Einsicht eines feurigen Geistes und empirische Beobachtungen zu Buffons kleiner Aufmerksamkeit einer natürlichen Arbeitsamkeit. Und Haller erklärte, dass der Pfad zum Wissen genau zwischen beiden verlaufe, auf einer Mittelstraße. Halles Gedanke, eine Mittelstraße wissenschaftlicher Erkenntnis, darf allerdings nicht verwechselt werden mit dem Bild eines breiten, ausgewogenen Ansatzes, der sich unter Vermeidung klarer Aussagen durchbogelt. Eine Art verdünnte Mischung, die es allen recht machen will und darum nichtssagend ist. Nach Halles Ansicht war der Mittelweg am schwierigsten zu bestreiten. Ein Pfad, den nur wenige von uns einschlagen können, weil er die meiste Disziplin erfordert und zugleich Offenheit für Entdeckungen und die Fähigkeit, seine Ansichten zu ändern. Zitat: Die Mittelstraße ist dem Menschen der allerschwerste Weg. Die Mittelstraße ist eine Linie, ein Weg ohne Breite. Wer wollte sich auf demselben erhalten können? So wenig das Herz den Menschen sich auf der Mittelstraße festsetzen kann, so wenig kann es auch sein Verstand. Auf einer Seite fliegt der Mensch zu hoch mit eigenem Schwingen und wird ein Pelagianer. Er sinkt auf dem anderen und wird unter den Händen des Jansenisten zur Maschine. Ebenso ging es die Naturlehre. Mit seinem Bild einer schmalen Mittelstraße zwischen Einheit und Vielheit, Determinismus und Freiheit brachte Haller trotz seiner starken religiösen Glaubensüberzeugungen eine zunehmend mächtige epistemologische Position zum Ausdruck, wie sie in der Hoch- und Spätaufklärung entwickelt worden war. Mehr und mehr war damals Natur als Einheit in der Vielfalt definiert worden, als ein komplexer Zusammenhang von in Wechselbeziehung stehenden Teilen. Wenn das so war, wie sollte man dann entscheiden, auf welche Teile man größere Aufmerksamkeit lenken sollte? Wann sollte man sich auf konkrete Einzelheiten konzentrieren und wann sollte man verallgemeinernde Ansätze pflegen? Die vorgeschlagene Antwort war, beides zugleich zu tun und durch die Wechselwirkungen zwischen beidem zu einem höheren Niveau des Verständnisses zu gelangen. Dieses Verfahren berührte auf die Idee einer Vermittlung zwischen entgegengesetzten Standpunkten, ohne dass die beiden dabei verschmelzen, auf einen ständigen Pendeln von einem zum anderen, wobei sie sich gegenseitig bereichern und modifizieren. Haller wählte, wie auch viele seiner Zeitgenossen, diese Vorgehensweise, weil für ihn, genau wie für sie, Natur und Gesellschaft nicht mehr Ansammlungen bloß mechanisch verbundener, einfacher Bausteine waren. Vielmehr wurden Natur und Gesellschaft begriffen als zusammengesetzt aus komplexen Gebilden, die alle in einem Zusammenhang und miteinander in Wechselwirkung stehen. Alle diese Körper, ob natürlichen Ursprungs oder von Menschen geschaffen, wie etwa Gesetze, Sprachen oder Gesellschaften, glichen zusammengesetzten oder organisierten Körper. Diese Körper stellten jeweils einzigartige Bilder dar, angetrieben von verborgenen Kräften, die in der Tiefe der Natur wirkten. Um sie zu verstehen, sofern dies die Grenzen unseres Erkenntnisvermögens überhaupt erlaubten, war eine kombinierte Analyse erforderlich. Diese verband die Beobachtung des Ganzen mit dem Eindringen in die Tiefe und mit der Suche nach den in inneren verborgenen Kräften, die die Körper hin und her bewegten. Es war die Medizin, die Haller dabei als Vorbild diente. Er erklärte, dass die Anatomie, die die Strukturen des Körpers beschreibt, erweitert werden müsse durch eine Analyse der Physiologie, die die Antriebskräfte des Körpers untersucht. In Halles Vorstellungen mussten beide Untersuchungsrichtungen verbunden werden. Für Haller hatte dieser Ansatz des Vermittelns universelle Gültigkeit, weil die Natur von Prinzip der Analogie beherrscht war. Was auf die physischen Körper zutraf, hatte auch Geltung für organisierte Körperschaften, wie den Staat, oder für andere zusammengesetzte Gebilde, wie Sitten, Sprachen, Theologie und Recht. Damit wollte Haller sein Analysemodell auf die gesamte Schöpfung ausdehnen, wofür es freilich einen besonderen Anstrengung von Vorstellungskraft bedürfte, um den Wechselwirkungen von Form und Kräften, von Strukturen und Prozessen gerecht zu werden. Das einzige Untersuchungsinstrument, mit dem diese Ausweitung des Wissens bewerkstelligt werden konnte, stellten die Sinne dar, in ihrer konsequenten Anwendung bei kontrollierten Experimenten, Beobachtungen und Zergliederungen. Haller selbst war sich bewusst, wie schwierig dieser Prozess war und wie leicht man von der Mittelstraße abkommen konnte. Deshalb war er bestrebt, Beispiele dafür zu geben, wie die experimentelle Methode vorgehen sollte und wissenschaftliche Institutionen in Leben zu rufen, die diesen Ansatz fördern würden. Er begann auf seinem eigenen Gebiet und erforschte die Geheimnisse des lebendigen Körpers mit unzähligen, grausamen Experimenten. So entdeckte er die berühmte Unterscheidung von Sensibilität und Irritabilität, also von Schmerzempfindlichkeit und muskuläre Kontraktionsfähigkeit. In größere institutionelle Dimensionen stieß er mit der Gründung des Botanischen Gartens und des Anatomischen Instituts in Göttingen vor. Aber auch durch die Anregung weiterer Institutionen, wie etwa einem Krankenhaus mit Klinikum und einer Entbindungsanstalt. Mit diesen Gründungen sollten Orte geschaffen werden, an denen Studenten lernten, in die verborgensten Winkel der Natur vorzudringen und ihre Funktionsweise zu verstehen. Von der Medizin ausgehend stieß Haller mit seinen Aktivitäten in immer neue Bereiche vor. Zwei seiner dauerhaftesten Schöpfungen waren die Göttinger Akademie der Wissenschaften und die Rezensionszeitschrift Göttingischer Gelehrter Anzeigen. Beide waren dazu bestimmt, den Geist der Kritik zu verbreiten, indem Konzepte überprüft wurden und man ihren Neuigkeitsgehalt, ihren Nutzen und ihren Beitrag zum Bestand des menschlichen Wissens bewertete. Sie sollten diesen Zweck dadurch erreichen, dass sie den wissenschaftlichen Wettstreit entfachten und einen gesunden Wetteifer hervorbrachten, laut Haller, der nicht duldet, dass etwas mittelmäßig gemacht wird. Richtig geplante Rezensionszeitschriften verstärkten demnach den Einsatz für die Vergrößerung des Wissens und schützten zugleich die Gelehrtenrepublik vor Betrug, Täuschung, intellektuelle Trägheit und geistigem Diebstahl. Gut begründete Kritik, so argumentierte Haller, verleihe solche Zeitschriften Salz, Kraft und Wirkung. Und noch mehr als das, so versicherte er, Zitat, eine billige und gegründete Kritik ist ein unentbehrliches Amt in der Gelehrtenwelt. Ende Zitat. Die aktive Mitwirkung an diesen Institutionen würde dazu ermuntern, laut Halle, die Muskeln des Verstandes zu zeigen und zu stärken. Selbstverständlich hielt sich Halle selbst an das, was er predigte. Er blieb sein Leben lang Präsident der Göttinger Akademie und nahm in ihr an vielen hitzigen wissenschaftlichen Kämpfen teil. Er hielt die Muskeln seines Verstandes in Form mit dem Schreiben von mehr als 10.000 Rezensionen für die Anzeigen, die meisten davon zur Geschichte, Völker- und Ländekunde oder Reisebeschreibungen und viele gewürzt mit einer gehörigen Prise Salz und Kraft. Der Umstand, dass die Mehrzahl von Halles Rezensionen in den Anzeigen zentrale Themen gewidmet waren, die wir heute den Kulturwissenschaften zuordnen würden, bezeugt seinen Glauben an die Einheit der Wissenschaften. Diese Überzeugung erklärt auch Halles Faszination von Reisebeschreibungen. Für ihn hatten Reiseberichte in den Kulturwissenschaften eine ähnliche Funktion wie Experimente in den Naturwissenschaften. Wenn man sie mit kritischem Verstand analysierte, dann erweisen sie sich als Dokumente, die die reiche Vielfalt menschlicher Erfahrungen offenbart. Sie deckten die verborgenen Quellen der menschlichen Natur auf, die die meisten Menschen nicht verstehen und nicht erleben konnten, eben weil sie nur ihre eigene Umwelt kannten. Im weitesten Sinn verhalfen Reisebeschreibungen zu Selbsterkenntnis. Zitat. Aber die größte Bemühung der Menschen ist die Kenntnis seiner selbst. Und dieser sind wir großenteils den Reisenden schuldig. Ende Zitat. Dieser Satz aus der Einleitung zu einer von Halle herausgegebenen Sammlung von Reisebeschreibungen markieren den Beginn eines intensiven Interesses an wissenschaftlichen Forschungsreisen und an der weiten Welt, das in der Folgezeit einen wichtigen Platz auf der wissenschaftlichen Tagesordnung von Göttingens wissenschaftlichen Unternehmungen einnehmen sollte. Kurz zusammengefasst, bot Haller während seiner Zeit in Göttingen und auch danach den Kollegen und nachfolgenden Wissenschaftlern ein ehrgeiziges, anspruchsvolles und spannendes Leitbild von Wissenschaft, das die Konzentration auf Spezialgebiete zuließ, aber zugleich universelle Grundkonzepte und Ansätze bereit hielt. Die begrenzte Zeit erlaubt es hier nicht, im Einzelnen zu zeigen, wie Halles Auffassungen zum Fundament wurden, auf dem Gelehrte wie Pütter, Michaelis, Achenwald, Kästner und Meyer aufbauten. Und erst recht kann ich hier nicht eingehen auf die Weiterentwicklung, Ausweitung und Präzisierung dieser epistemologischen und methodologischen Grundannahmen durch die nächste Gelehrtengeneration unter der Führung von Gadamer, Schlözer, Heiner, Lichtenberg und Blumenbach. Sie alle haben jedoch dieselben Grundanliegen und dies bezeugt die Existenz eines wissenschaftlichen Esprit de Corps, der drei Generationen überdauerte und in vieler Hinsicht für einige der höchsten Ziele der Wissenschaft der Aufklärungsepoche in Deutschland steht. Ich bin bald zu Ende. Alle diese Gelehrten traten ein für die Notwendigkeit, zwischen Form und Kraft zu vermitteln, zwischen Struktur und Wandel, zwischen Vorstellungskraft und harter, konkreter Analyse. Sie glaubten, dass die Natur als komplexes Zusammenwirken von Kräften behandelt werden müsse und deshalb nur unter Zuhilfenahme von Erkenntnissen aus dem Verständnis organisierter Gebilde analysiert werden könne. Und sie verkündeten das Baconische Ideal, dass es möglich sei, eine neue Wissenschaft zu errichten, gegründet auf das Experiment, aber die moralischen und die Naturwissenschaften vereinend. Und sie waren überzeugt, dass es das Verstehen der Conditio Humana fördere, wenn man durch Reiseberichte und Beobachtungen aus erster Hand aus allen Teilen der Erde über Belegmaterial verfügte. Die Behauptung mag übertrieben scheinen, dass Halles Vision von Wissenschaft eine so entscheidende Rolle dabei spielte, Göttingens einzigartiges intellektuelles Klima entstehen zu lassen. Ein Klima, das prägend für die Aufklärung in Deutschland wurde. Ich glaube jedoch, dass sein Beitrag die modernsten Anliegen ihrer Zeit ansprachen und dadurch auf vielen verborgenen Wegen Wirksamkeit entfalteten. Sein Forschungsprogramm trug zur Entstehung der kritischen, weltbürgerischen Haltung bei, die die akademische Freiheit und die Freiheit der Forschung hochschätzte. Eine Haltung, die die Zeitgenossen mit Göttingen verbanden. Aber für viele dieser Zeitgenossen war es noch wichtiger zu zeigen, was dieser Weltbürgergeist für das menschliche Leben bedeutete. Ein ungarischer Student des 18. Jahrhunderts fasste dies zusammen in seiner Antwort auf die Frage, wie in diesem hannoverischen Nest die Wissenschaft solche Fortschritte machen könnte. Die Lösung war einfach, aber von enormer Wirkung. Zitat und Ende. Ursache der so großen Fruchtbarkeit der hiesigen Gelehrten und Wissenschaften ist die im Zenit stehende Sonne der Freiheit. Nämlich nicht nur die völlige Ungebundenheit des Denkens, Lehrens, Schreibens und Druckens, sondern auch dessen Erweckung und Forderung durch Lob und Prämien. Keine besondere Hexerei hat dazu geführt, dass dieses kleine Fleckchen freier Erde durch die Bildung des Geistes aller jener großen Gefängnisse für Geist und Seele überwunden hat, wo die Gewalt zu schweigen befiehlt, wo der drohende Finger der Einschüchterung die Stimme nur flüstern lässt, wo die Wahrheit mit zahllosen, an den Haaren herbeigezogenen Gründen als Geheimnis verschlossen wird und nicht ausgesprochen werden kann, ohne dass man den Kopf riskiert. Und wo man angesichts von Aberglaube, Voreingenommenheit und Eigennutz auch jetzt noch, wie einst schon Phaedrus beklagte, durch Fabeln sprechen muss. Vielen Dank.